Ihr dürft Matthäus Evangelium Kapitel 11 aufschlagen. Wir studieren heute gemeinsam die Verse 25 bis 30. Wie geht's dir? Ist dein Leben mühsam? Fühlst du dich vielleicht sogar beladen oder ausgebrannt von Schuld und Sünde oder Furcht, Sorgen, Angst, Krankheit, Erwartungen, Vergleiche, vielleicht Druck im Job, Stress in der Familie, vielleicht auch religiöser Druck? Ist dir deine Lebenslast gar zu viel? Ich meine, jeder von uns hat Lasten zu tragen in seinem Leben, das ist ganz normal, so ist das Leben hier in dieser Welt. Aber fühlst du dich überladen? Vielleicht so wie dieser Esel auf dem Bild. Fühlst du dich, dass du in der Luft hängst, dass dir der Boden unter den Füßen weggezogen wurde? Hoffentlich nicht so wie dem Esel in dem nächsten Bild. Das Bundesgesundheitsministerium in Deutschland berichtet uns, dass fast jeder dritte Mensch, 28% nach einer neuen Studie, im Laufe seines Lebens an einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung leidet. Rund 10% der Fehltage bei den Berufstätigen gehen auf Erkrankungen der Psyche zurück. Weltweit zählen Depressionen, Alkoholerkrankungen, bipolare Störungen, Schizophrenien zu den häufigsten Erkrankungen. Das Robert-Koch-Institut hat 2017 festgestellt, dass ungefähr 10% der Erwachsenen in Deutschland in jedem Jahr depressiv sind. 17% der Kinder und Jugendliche psychische Auffälligkeiten haben. In einer Studie einer Betriebskrankenkasse im letzten Jahr haben die Leute angegeben, 87% der Menschen in Deutschland, dass sie sich gestresst fühlen. Und jeder Zweite glaubt, vom Burnout bedroht zu sein. Also fühlen sich nicht ausgeglichen, fühlen sich nicht getragen. Das sind krasse Zahlen, finde ich. Aber wir haben die Antwort. Die Antwort ist eine Person. Jesus. Und er hat heute hier ein sehr aktuelles Wort. Im Vers 28 sagt er, kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen. Oder die Mühe haben. Aber mühselig, das spricht schon von was. Menschen, die Mühe in ihrer Seele haben. Und ich werde euch Ruhe geben. Und in Vers 29, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das Wort für Seelen hier ist übrigens Psyche. Im Kontext hatte Jesus Menschen gescholten, die ihn nicht annehmen wollten. Menschen seiner Generation. Und dann in diesem Kontext, im Vers 25, zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Wow, er ist unser allmächtiger, souveräner Schöpfer und Gott, der Herrscher, der König über dieses Universum, über alles, was existiert. Und es ist schon ein Riesenstück, ihn abzulehnen, oder? Oh, wieso? Den Vater ablehnen, würden viele sagen. Ich glaube an Gott, den Vater, nur mit Gott, dem Sohn, mit Jesus habe ich nicht so viel am Hut. Ja, Johannes 5 sagt uns, wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Und 1. Johannes 2, jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Also du kannst nicht okay sein in deiner Beziehung mit Gott, wenn du Jesus als Gottes Sohn und als Retter und als Mittler ablehnst. Wer den Sohn ablehnt, lehnt den Vater ab. Die sind eins. Zwei Personen des einen dreieinigen Gottes. In Johannes 14 hat Jesus gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Warum? Weil nur er deine Schuld aus dem Weg geräumt hat, die dich von Gott trennt, die zwischen dir und Gott steht. Und es wird wirksam, was Jesus für dich getan hat, für dich persönlich, wenn du es für dich persönlich annimmst und dich ihm anvertraust. Ich preise dich, Herr, des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Warum hat das Gott gefallen? Na, weil Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Die Jünger, die waren größtenteils einfache Menschen. Keine Theologen, keine Studierten, keine Fachleute oder Experten. Und ihnen fiel es leichter, ihre falschen Vorstellungen vom Messias und vom Reich Gottes aufzugeben und Jesus anzunehmen, der so anders war, als die Juden seiner Zeit es erwartet hatten. Nicht so die Theologen, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Leiter Israels, die Experten, die Fachleute in der Auslegung des Alten Testaments, in der Tora. Ja, die hatten eine Position, die hatten ihre Lehre. Und dann kam Jesus und hat Gottes Wort im Alten Testament richtig ausgelegt. Und es hat nicht übereingestimmt mit dem, was sie gelehrt haben. Und ihnen fiel es viel schwerer zuzugeben, dass ihre Interpretation und ihre Lehren über den Messias und das Reich Gottes in weiten Teilen falsch waren. Na, für Experten ist es manchmal schwieriger. Vielleicht könnte man heute an irgendwelche so Prophetie-Experten, die eine bestimmte Prophetie-Lehre vertreten und das ist ihr Ding, oder an irgendwelche Fachtheologen denken, die Fachartikel geschrieben haben und die im Fernsehen interviewt wurden als Experten und Bücher über ein bestimmtes Thema geschrieben haben und ihr ganzer Ruf, ihre Karriere, ihr Ansehen, ihre Position, ihr Job hängt an dieser Expertise und dem, was sie gelehrt haben. Und dann kommt Jesus und offenbart, das war falsch, sie sind falsch gelegen mit ihrer Lehre. Ja, solchen Menschen kostet es viel mehr, ihre bisherige Lehre als falsch einzugestehen und umzukehren, als den Fischern und den einfachen Menschen, die da nicht so viel zu verlieren hatten. Der Wissenschaftstheoretiker Thomas Kuhn, der hat vor ungefähr 60 Jahren so einen Klassiker geschrieben, ein Buch mit dem Titel Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Und er beschreibt darin, wie lange und beharrlich sich falsche Paradigmen halten können in der Wissenschaft und wie schwer es Vertreter von neueren, auch besseren Paradigmen haben, erstmal sich durchzusetzen. Unter einem Paradigma hat Kuhn wissenschaftliche Leistungen, Regeln, Normen gemeint, die von einer Forschergemeinschaft als Grundlage anerkannt werden. Also die haben alle natürlich so ihre Annahmen und ihr theoretisches Gerüst, und wenn dann irgendjemand kommt und was behauptet, also er hat hier vor allem sich mit Naturwissenschaften beschäftigt, was behauptet, was nicht in dieses Bild passt, in dieses Paradigma, dann wird es ignoriert oder lächerlich gemacht oder irgendwie als Messfehler oder Zufall weg erklärt, oder dieses Paradigma wird so ganz geringfügig, so ein bisschen angepasst. Und es kann ganz schön hinderlich sein für die Karriere eines Forschers, eines Naturwissenschaftlers, aus dem bestehenden Paradigma auszuscheren. Und er beschreibt, erst wenn es dann gar nicht mehr geht, dann kommt es zu so einer wissenschaftlichen Revolution und das alte Paradigma wird durch ein neues, ein besseres abgelöst. Also ein Beispiel in der Wissenschaftsgeschichte wäre der Nikolaus Kopernikus. Der hat es gewagt, ein 1400 Jahre altes Weltbild auf den Kopf zu stellen, dem er gelehrt hat, nicht die Sonne dreht sich um die Erde, sondern die Erde dreht sich um die Sonne. Sogar der Reformator Martin Luther hat ihn als Narr beschimpft. Deswegen, und es hat Jahrhunderte gedauert, bis der Kopernikus mit seiner Lehre sich durchsetzen konnte. Und wir wissen heute natürlich, er hat recht gehabt. Heute vollzieht sich in der Naturwissenschaft ein ähnlicher Paradigmenwechsel von der naturalistischen Evolutionstheorie hin zu einer Schöpfungstheorie, also Intelligent Design, nennen die Naturwissenschaftler das. Aber der Glaube an die Schöpfungskraft des Zufalls als Erklärung für unsere Existenz und für die Realität unseres Universums lässt sich immer weniger halten, je mehr wir über die Welt und das Universum und die Abläufe entdecken. Wir finden, dass von der kleinsten Zelle bis zu den Sternen und Galaxien im Universum eine unglaublich fein abgestimmte Ordnung da ist von hochkomplexen Systemen. Fred Hoyle, der hat in Cambridge gelehrt, der war ein Astronom, der den Begriff Big Bang, also Urknall, eingeführt hat. Er hat geschrieben, dass eine vernünftige Interpretation dieser Fakten auf einen Superintellekt hinweist, der in der Physik, der Chemie und der Biologie seine Hand im Spiel hatte. Und wir sind noch so in diesem Prozess, noch werden gemacht und gemobbt und ausgeschlossen. Aber die Naturwissenschaften sind langsam dabei zu entdecken, das, was die Bibel eigentlich schon immer sagt, dass es einen Schöpfer gibt, der uns und unser Universum geschaffen hat. Eigentlich nicht neu, sie entdecken wieder viele der großen Väter der Naturwissenschaften waren gläubige Männer wie Isaac Newton zum Beispiel. Er hat gesagt, die wunderbare Einrichtung und Harmonie des Weltalls kann nur nach dem Plan eines allwissenden und allmächtigen Wesens zustande gekommen sein. Das ist und bleibt meine letzte und höchste Erkenntnis. Und wenige wissen das, Newton hat sich die letzten 10 Jahre seines Lebens zurückgezogen und hat die Bibel studiert, weil er den Schöpfer besser kennenlernen wollte. Und so ist es auch mit Theologen. Auch die Fachtheologen an der Uni arbeiten natürlich mit Hypothesen und haben ihre Paradigmen. So die letzten 120 Jahre, vielleicht manche sagen 200 Jahre, war das Paradigma in der deutschen Theologie die historisch-kritische Theologie. Das war der Standard oder ist noch der Standard auf unseren Unis. Das ist im Wesentlichen ist es naturalistische Bibelkritik, die der Bibel das Wort Gottes sein abspricht, mehr oder weniger. Und wer nicht mitmacht, der ist akademisch unten durch. Und der Preis ist ziemlich hoch. Wenn du nicht mitspielst, wenn du da deine Überzeugung änderst, dann kostet dich das ganz schön. Eine, die den Mut aufgebracht hat, es zu tun, auch durch ein persönliches Bekehrungserlebnis und persönliche Gotteserfahrung, war die Theologin Eta Linnemann. Vielleicht sagt dem einen oder anderen der Name noch was. Das war eine Schülerin von Rudolf Bultmann an der Uni in Marburg, wo sie später auch gelehrt hat und dann später hat sie in Braunschweig gelehrt. Aber Rudolf Bultmann, das war so einer der führenden Theologen dieser historisch-kritischen Methode, der die Theologie in Deutschland, in den Landeskirchen zumindest, sehr geprägt hat. Er hat gesprochen von der Entmythologisierung des Neuen Testaments. Also auf gut Deutsch, auf dieser naturalistischen Ebene, auf der er gearbeitet hat, naturalistisch heißt, es gibt nichts Übernatürliches, hat er behauptet, alles, was wir in der Bibel sehen, was irgendwie mit übernatürlichem Wirken Gottes oder mit Wundern oder solchen Dingen zu tun hat, das ist alles nicht wahr, das kann natürlich nicht so gewesen sein. Und in ihrem Buch Original oder Fälschung schreibt die Eta Linnemann nach ihrer Bekehrung: Alles, was ich in den Monaten vorher an Zeugnissen gehört hatte, also jetzt von anderen Geschwistern, die sie getroffen hatte, fügte sich in diesem Augenblick wie Puzzlestücke ineinander und mir wurde meine Torheit bewusst, angesichts dessen, was Gott heute tut, zu behaupten, die Wunder, welche im Neuen Testament berichtet werden, seien nicht passiert. Schlagartig wurde mir klar, dass ich für meine Studenten ein blinder Blindenleiter gewesen war und ich tat Buße darüber. Etwa einen Monat danach stand ich ohne Zutun von Menschen allein in meinem Kämmerlein vor der Entscheidung, entweder die Bibel weiter durch meinen Verstand zu kontrollieren oder mein Denken durch den Heiligen Geist verwandeln zu lassen. Und sie schreibt in der Einleitung dieses Buches: Nach wie vor achte ich alles, was ich gelehrt und geschrieben habe, bevor ich Jesus mein Leben übergab, für einen Dreck. Ich möchte die Gelegenheit benutzen, um darauf hinzuweisen, dass ich meine beiden Bücher samt meinen Beiträgen in Zeitschriften, Sammelbänden und Festschriften verworfen habe. Was ich davon in meiner Wohnung befand, habe ich 1978 eigenhändig in den Müll getan und ich bitte Sie herzlich, mit dem, was sich davon noch in Ihrem Bücherboard befindet, das Gleiche zu tun. Also sehr, sehr radikal, sehr mutig von einer angesehenen Theologin, die war so in ihren 50ern, als sie sich bekehrt hat. Und das war natürlich mehr oder weniger das Ende ihrer Karriere als Theologieprofessorin, zumindest in der Landeskirche. Und sie beschreibt in diesem Buch auch, wie sich so falsche theologische Paradigmen halten. Sie schreibt, dass soll diese Lebensarbeit eines Theologen, meinen sie, nicht vergebens sein, dann ist der Alt- oder Neutestamenter darauf angewiesen, dass seine Hypothesen Anerkennung finden. Also auf der Uni muss man ja immer was Neues finden, damit man seinen Doktor und habilitiert werden kann und so weiter. Also entwickeln die alle ihre neuen Theorien und er ist darauf angewiesen, dass seine Hypothesen Anerkennung finden. Er muss danach trachten, Ehre von Menschen zu nehmen. Allein dieses wechselseitige Ehre geben und nehmen gewinnt, durch dieses wechselseitige Ehre geben und nehmen gewinnt diese Arbeit, welche unter so viel Einsatz und Entbehrung geschieht, den Schein der Realität. Also so festigt sich dieses Paradigma und wer aussteigt aus dem herrschenden Paradigma, dessen Karriere ist am Ende. Dessen Lebensarbeit, wenn es ganz krass kommt, war umsonst. Also ein hoher Preis zuzugeben, dass man falsch gelegen ist, auch in theologischen Kreisen. Und in derselben Lage waren auch die Theologen Israels damals, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die dem nachgefolgt sind, diesen Lehren. Nur wenige von denen haben es geschafft, Jesus zu akzeptieren. Wir sehen das auch bei Nikodemus zum Beispiel in Johannes 3, wie schwer ihm das anfangs gefallen ist, das Reich Gottes, wie Jesus es gebracht hat, zu verstehen. Die einfachen Leute, die jetzt keine Fachleute waren, die hatten weniger zu verlieren. Für die war es einfacher, ihre Meinung zu ändern und einen anderen Messias, als sie es erwartet hatten, zu akzeptieren und hatten weniger zu verlieren. Waren vielleicht auch belehrbarer, ne? Mit einer bestimmten Position. Der Herr Doktor, der Herr Professor, kommt auch ein bestimmter Stolz, vielleicht auch ein Berufsstolz. Sie waren mehr wie die Kinder. Jesus spricht hier von den Unmündigen. Du hast dies vor Weisen und in ihren eigenen Augen, in Klammer würde ich sagen, Verständigen verborgen. Und es den Unmündigen offenbart. In Matthäus 18 hat Jesus gesagt, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Also eine demütige Haltung, eine Offenheit für Neues, eine Offenheit für Korrektur. Kinder sind lernbereit von Natur aus. Die saugen Dinge auf ihren Schwamm. Kinder sind begierig zu lernen. Kinder sind ein Stück weit demütig. Sie wissen, dass sie noch nicht viel wissen. Und sie nehmen das an, was man ihnen lehrt. Ein Kind sagt im Normalfall nicht, oh, ich glaube nicht, dass 2 und 2 4 ist. Ich habe da eine andere Hypothese, eine andere Idee. Deswegen ist übrigens Kindergottesdienst, Kinderdienst so belohnend. Weil Kinder sind in der Regel viel offener und weniger skeptisch und weniger stolz als ihr. Und ich auch. Und Jesus hat gesagt, wer sucht, der wird finden. Lukas 8, Vers 18, seht nun, wie ihr hört, sagt Jesus. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und wer nicht hat, von dem wird selbst, was er zu haben meint, genommen werden. Geht wieder um die Einstellung. Seht, wie ihr hört, unsere Einstellung Gottes Wort gegenüber, Gott gegenüber. Das bestimmt mit, ob wir Offenbarung von Gott bekommen. Gott offenbart sich den Suchenden, den Offenen. Die Stolzen, die ihn nicht hören wollen, die ihr Herz verschließen, die werden ihn auch nicht hören. Ich preise dich, Vater des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Alles. Matthäus 28, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Johannes 17, seine Worte, die Herrlichkeit. Johannes 5, Vers 26, denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Johannes 3, Vers 35, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes 5, Vers 22, denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. 1. Johannes 5, Vers 20, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also alles ist mir übergeben worden, sagt Jesus von meinem Vater. Und dann weiter, niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Also nur der Vater und der Sohn kennen einander vollkommen, haben eine perfekte Beziehung miteinander, perfekte Gemeinschaft. Wir haben ihn gerade so ein bisschen kennengelernt. Durch das, wie er sich uns offenbart, das, was er über sich offenbart. Aber Leute, wir werden die ganze Ewigkeit brauchen, um unseren Gott wirklich zu erfassen. Deswegen wird die Ewigkeit mit ihm nie langweilig werden. Es gibt immer was Neues, es gibt immer mehr von ihm. Und egal, wie lange du ihn schon kennst, egal, wie lange du schon mit ihm lebst, es gibt mehr. Also lass ihn uns weitersuchen und ihn weiterfinden. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Wem will der Sohn ihn offenbaren? Wenn wir weiterlesen im Vers 28, sagt Jesus, kommt her zu mir alle. Also allen, zumindest all denen, die richtige Herzenshaltung haben. Denen, die demütig sind wie die Kinder, die bereit sind umzukehren von ihrer Sünde, die zu ihm kommen, die sich von ihm belehren lassen. Nicht die Stolzen und die Arroganten, die selbstgerechten Besserwisser, die sich über Gott und über sein Wort stellen, so wie die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Von denen haben es nur wenige geschafft, sich zu demütigen. In der Bergpredigt hat Jesus gesagt, glückselig, glücklich in ihrer Seele sind die Armen im Geist. Das ist dieselbe Idee. Die, die sich bewusst sind, dass sie nichts anzubieten haben aus sich, dass sie vor Gott annehmbar macht. Die, die demütig sind, glückselig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Nur der, dem der Sohn ihn offenbaren will, es gibt nur einen Weg zum Vater, um den Vater zu kennen. Und das ist durch Jesus. Wie gesagt, er hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er hat gesagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Ich kann da auch am Hebräerbrief Kapitel 1 denken. Ganz am Anfang, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, im Alten Testament, hat am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist, also ein perfektes Spiegelbild, und der alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Also wir könnten gleichsam sagen, die Sprache, die der Vater zu uns gesprochen hat, ist Sohn. Ist Jesus. Er hat den Vater abgebildet. Und ein Bild sagt ja noch viel mehr als 1000 Worte. Also wenn du Gott kennen willst, dann musst du auf Jesus schauen. Und es ist nicht wunderbar, was für einen wunderbaren Vater, was für einen wunderbaren Gott Jesus uns offenbart hat. Ich meine, lest die Evangelien. Es gibt keine liebevollere, freundlichere, ehrlichere, barmherzigere, gnädigere, sanftere, schönere Person als Jesus. Er ist der Allerschönste, Allerbeste im ganzen Universum. Und wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir Gott. Also kein Wunder, wenn die Bibel uns sagt, ihn kennen ist das ewige Leben. Johannes 17, Vers 3 steht, dass dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und ihr wisst, dass Erkennen in der Bibel viel mehr bedeutet, als jetzt nur irgendein intellektuelles Wissen über jemanden, irgendwelche Fakten über jemanden zu kennen. Auch in unserer Sprache eigentlich. Wenn ich sage, ich kenne dich oder ich kenne so und so, dann heißt das mehr, als ich weiß, wann du geboren bist und ich weiß, wie alt du bist, ich weiß, welchen Beruf du hast, mehr als Fakten. Das spricht von Beziehung, wenn ich sage, ich kenne dich. Und noch viel mehr in dieser biblischen Sprache. Ihr wisst, Erkennen in der Bibel wurde auch für die intime Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau gebraucht. Also es ist ein sehr intimes Kennen aus persönlicher Erfahrung, ein Einswerden. Also eine persönliche Beziehung mit dem Vater und dem Sohn zu haben, das ist das ewige Leben, sagt uns Jesus. Das ist die Lebensqualität, nach der wir uns alle sehnen. Und dann sagt Jesus, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Seht ihr, die Antwort für unsere aufgewühlten, abgemühten, beladenen Seelen oder Psyche ist nicht ein Urlaub oder eine Pause von irgendwelchen Menschen oder eine andere Gemeinde oder öfter in den Gottesdienst zu gehen, oder die Antwort ist kein anderer Job oder andere Freunde oder umzuziehen an einen anderen Ort, auch nicht irgendwie mehr oder andere religiöse Rituale, auch kein Psychiater oder Selbstannahmekurs oder Yoga. Die Antwort ist eine Person, Jesus, und eine einfache Beziehung, ein einfaches Leben in Beziehung mit ihm. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Wenn ich Zeit mit ihm verbringe, dann bin ich ausgeglichen. Wenn ich keine Zeit mit ihm verbringe, dann bin ich gestresst und gereizt und ungeduldig und gleichgültig und ich mag mich selbst nicht und er mögt mich auch nicht, fragt meine Familie. Kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was ist denn ein Joch? Mach mal das nächste Bild rein. Ein Joch, was ein Holzteil, womit Tiere zusammengespannt wurden. Also durch ein Joch wurde man zusammengespannt. Und Jesus war Zimmermann, der hat wohl viele von diesen angefertigt. Mach mal das nächste Bild rein. Da seht ihr, was mit einem Joch gemacht wurde. Zwei Ochsen oder Tiere, die zusammengespannt wurden. Also was Jesus hier sagt, nehmt auf euch mein Joch, klingt euch bei mir ein, entscheidet euch unter mein Joch zu gehen, euch mit mir zusammenzuspannen. Und ihr seht hier auch schon, dass es eine freiwillige Entscheidung ist, eine freiwillige Einladung, die Jesus uns gibt. Aber um wirklich zu verstehen, was Jesus hier sagt, muss uns auch bewusst sein, dass Joch damals auch für die Lehre eines Rabbis stand, für seine Auslegung des Alten Testaments, für seine Interpretationen und diese vielen kleinen menschlichen Regeln, die die Rabbis entwickelt haben, was es dann fürs praktische Leben bedeutet. Also zum Beispiel steht ja in der Tora, in Gottes Gesetz, du sollst den Sabbattag heiligen. Also auf gut Deutsch, du sollst einen Ruhetag halten, an dem du besonders Gemeinschaft mit Gott suchst. Und die Rabbis, die haben das dann weiterentwickelt und haben Regeln entwickelt. Okay, das heißt, du sollst nicht arbeiten, steht. Okay, das heißt, du darfst nur so und so viele Schritte gehen, zum Beispiel am Sabbattag. Und du darfst nicht arbeiten, das heißt, du darfst auch nicht heilen am Sabbat. Und du darfst zum Beispiel auch keine Ähren ausreißen und abruppeln und essen. Werden wir im nächsten Kapitel sehen, dass Jesus und seine Jünger Stress bekommen haben mit den Schriftgelehrten und den Pharisäern, weil sie sich nicht dran gehalten haben an diese Lehren. Du durftest nicht kochen am Sabbat. Es war verboten, ein Feuer zu machen. Und das zieht sich bis in die moderne Zeit. Also in Israel haben sie zum Beispiel in den Hotels Sabbataufzüge. Am Sabbattag drückst du keine Knöpfe, sondern der Aufzug bleibt in jedem Stockwerk automatisch stehen und läuft so im Kreis. Weil die Rabbis sagen, am Sabbat ist es verboten, Feuer zu machen. Und es könnte sein, wenn du den Knopf drückst und sich der Stromkreis schließt, dass da irgendwo ein kleiner Funke entsteht und dann hättest du Feuer gemacht und hättest das Sabbatgebot geboten. Oder es gibt den Erlass eines Rabbis vor ein paar Jahren, der verboten hat, am heiligen Tag in der Nase zu bohren. Weil es könnte passieren, dass irgendwie so ein kleines Haar ausreißt und das würde gegen das Gebot verstoßen, dir die Haare zu schneiden am Sabbat. Das ist kein Witz, das meinen die Leute ganz, ganz ernst. Und natürlich die Lehre ist, wenn du Gott gefallen willst, wenn du gesegnet werden willst, wenn du angenommen werden willst von Gott, dann musst du diese vielen kleinen Regeln halten. Und das war dann wieder das Streben der Pharisäer, diese Regeln der Schriftgelehrten, der Theologen zu halten. Das Ganze gibt es natürlich auch in christlichen Kreisen. Wenn du Gott gefallen willst, dann darf dein Kleid nur so kurz sein oder so lang sein. Und dann dürfen deine Haare nur so lang sein oder so kurz sein, je nachdem, ob du Frau oder Mann bist. Und dann darfst du nicht tanzen, dann darfst du kein Bier und kein Wein trinken, dann darfst du keine Musik mit Schlagzeug hören, auch nicht lachen im Gottesdienst, bitte, das ist nicht geistlich. Du musst knien beim Gebet, du musst so und so viele Verse in der Bibel lesen, du musst so und so lange beten, du musst so oft in die Kirche gehen in der Woche, du musst so oft Vater unser beten. Manche lehren, dass ein Mann sich seinen Bart nicht schneiden darf. Oh, da können wir vielleicht gerade noch durchgehen lassen, gell? Aber alle anderen von euch. Ich habe mal so einen gesetzlichen Typen, der kam mal, als wir noch in Darmstadt die Gemeinde hatten, kam da mal so ein Outreach mit E-Tribe aufs Hip-Hop-Konzert, kam der. Aber nicht, um Leute für Jesus zu erreichen, sondern um zu richten, was wir da machen, den Teufelsrhythmus und so weiter. Und dann kam er aber mal in die Bibelstunde und er hatte wirklich so einen Bart, weil er der Meinung war, Gott hat dem Mann den Bart gegeben und deswegen darf er ihn nicht schneiden. Ich habe ihn dann gefragt, schneidest du deine Fingernägel manchmal? Das Problem war, der war in der Finanzberatung beruflich tätig und lief natürlich nicht so gut, wenn er herumlief wie ein Rübezahl. Und ganz viele andere Dinge. Hatte ganz viele Kinder, aber nicht, weil er sich gefreut hat drüber, sondern weil er der Meinung war, das ist Gottes Wille und das war so eine Last für ihn. Und ganz viele solche Dinge. Manche lehren, dass Frauen sich nicht die Haare schneiden dürfen. Manche Kreise verlangen ein bestimmtes Outfit. Denkt an die Amish-People in Pennsylvania zum Beispiel, in Amerika. Genauso wie orthodoxe Juden, die laufen alle herum wie geklont. Na, alle in demselben schwarzen Outfit, mit demselben Hut, denselben Zöpfchen. Dürfen keine moderne Technik verwenden, keine Autos, Elektrizität. Also dürfen nicht einfach ein Bild aufhängen, weil es schön ist. Sondern das ist dann wieder nur erlaubt, wenn es einen Zweck erfüllt, zum Beispiel, weil da ein Loch in der Wand ist und dann muss man das zudecken, ja, dann macht man schnell ein Loch, damit man ein Bild aufhängen darf. Das ist ganz interessant, wie die Leute dann auch ihre Wege finden, um ihre eigenen Regeln zu umgehen. Wir nennen das Ganze Gesetzlichkeit. Diese Annahme, dass Gottes Annahme, dass Gott uns annimmt, das Segen von Gott, von dem Halten dieser vielen kleinen menschengemachten Regeln abhängig ist. Und wie gesagt, diese Regeln, diese Vorschriften eines bestimmten Rabbis wurden damals das Joch genannt. Also das ist das Joch des Rabbis Hillel zum Beispiel oder des Rabbis Shammai. Und das Joch des Rabbi Hillel auf sich nehmen, hat bedeutet, dass du dich entschieden hast, seiner Schule zu folgen und dich seiner Lebensphilosophie anzuschließen und seine Regeln auf dich zu nehmen. Und ihr wisst, Jesus ist gekommen und hat sich nicht an die Regeln der damaligen Rabbis und Schriftgelehrten gehalten. Er hat zum Beispiel gesagt, der Sabbat ist nicht umgekehrt. Er hat gesagt, der Sabbat ist für die Menschen da, nicht die Menschen für den Sabbat. Das war Gottes Idee. Er wollte uns was Gutes tun, nicht eine Last auferlegen. In der Bergpredigt hat er das oft gesagt. Euch wurde gesagt, ich aber sage euch. Und er hat falsche Vorstellungen korrigiert, wie Gott es wirklich gemeint hat. Diese falsche Gesetzlichkeit seiner Zeit korrigiert, falsche Auslegung von Gottes Wort. In Matthäus 23 wird Jesus sagen, die Schriftgelehrten und Pharisäer binden schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen. Sie selbst aber wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen, also sie können selber nicht halten. Die haben dann ganz viele Wege gefunden, um ihre eigenen Regeln zu umgehen. Also wenn du beim Tempel schwörst, dann musst du deinen Schwur nicht halten. Aber wenn du beim Gold des Tempels schwörst, dann musst du es halten. Also die Last, die Jesus hier im Kontext ganz besonders anspricht, ist diese Last der Gesetzlichkeit, diese Last von äußerlicher Religion. Und alle menschengemachten Religionen sind gesetzlich. Alle menschengemachten Religionen sagen, es hängt von dir ab. Du musst dich zu Gott hinarbeiten, du musst dir den Himmel verdienen, du musst dir Gemeinschaft mit Gott verdienen und Segen von Gott verdienen, indem du jeden Sonntag in die Kirche gehst und so oft in der Bibel liest oder meditierst oder dich 5-mal am Tag nach Mekka verneigst und Wallfahren gehst und immer wiedergeboren wirst und gute Werke tust und dich nach oben arbeitest. Es gibt ganz viele verschiedene Ausprägungen, aber menschengemachte Religionen sind immer gesetzlich. Es hängt immer von dir ab. Jesus ist gekommen und er hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus ist gekommen und er hat gesagt, ihr müsst diese ganzen dummen, kleinen, menschlichen Regeln nicht halten, sondern liebe Gott mit allem, was du bist und deinen Nächsten wie dich selbst und es ist gut. Dann hast du Gottes Gesetz gehalten, dann hast du automatisch Gottes Gebote erfüllt. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Der Weg zu Gott. Jesus hat einen Weg zu Gott bereitet, unabhängig von Gesetzlichkeit und Religiosität. Er hat den wahren Weg zu Gott bereitet, unabhängig von dir. Er hat dieses sündenlose Leben gelebt, das du nicht leben kannst und hat es am Kreuz als Preis eingesetzt für deine Schuld. Und er ist auferstanden und er bietet dir sein perfektes, sündenloses Leben im Austausch gegen dein sündiges an. Weil er am Kreuz deinen Platz eingenommen hat, darfst du seinen Platz einnehmen als Kind Gottes in ihm. Jesus hat uns Gnade gebracht, unverdiente Gunst von Gott. Das ist das krasse Gegenteil von Gesetzlichkeit. Und alles, was du tun musst, ist es anzunehmen, dich beschenken zu lassen, unter sein Joch zu kommen, seine Lehre, seine Leidenschaft. Dann wirst du Gott nahe sein und Gott wird dich segnen. Du darfst in Beziehung mit ihm leben, in der Wahrheit leben. Nicht wegen dem, was du getan hast, sondern wegen dem, was Jesus für dich getan hat. Nicht wegen dem, was du tust, sondern wegen dem, was er schon getan hat. Du musst nichts leisten, um von Gott angenommen zu werden, um von Gott geliebt zu werden, um von Gott gesegnet zu werden. Das bist du schon in ihm. Das heißt nicht ein ausschweifendes, gesetzloses, sündiges Leben. Nee, Jesus hat gesagt, wenn wir ihn lieben, dann werden wir seine Gebote halten, ganz natürlich. Wenn du ihn liebst, deinen Nächsten liebst, dann wirst du kein Bedürfnis haben, den zu beklauen. Dann wirst du nicht lügen, nicht die Ehe brechen oder vor der Ehe deine Freundin ohne Hingabe ausnutzen, dir das zu nehmen, was dir nicht zusteht. Wenn du mit Jesus abhängst, dann wirst du sein Herz bekommen. Diese Demut, diese Barmherzigkeit, diese Liebe, wenn wir nur mit Jesus abhängen. Wenn wir ihn betrachten, 2. Korintherbrief, dann werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in sein Bild. Jesus sagt, lern von mir, ich bin sanftmütig, ich bin demütig. Jesus war ein Diener, nicht manipulierend, nicht rachsüchtig, nicht stolz, nicht eigensinnig, nicht egoistisch. Und so sein Joch, das heißt seine Lehre, den Lebensweg, den er uns gelehrt hat, ist nicht schwer, wie das Joch, diese Gesetzlichkeit der Schriftgelehrten und Rabbis. Mein Joch ist leicht, sagt Jesus. Es ist auch leicht, weil wir es nicht alleine tragen müssen, weil wir den Lebensweg mit Jesus nicht alleine gehen müssen. Es ist nicht irgendwie ein Nachahmen von einem Vorbild, sondern es ist ein Zusammengehen mit ihm. Er ist bei uns, er lebt in uns, er trägt mit uns. Ein unerfahrener, schwacher Ochse wurde erstmal mit einem erfahrenen, starken Ochsen zusammengejocht, um von ihm zu lernen. Und eigentlich hat der Starke die Last getragen oder gezogen, wenn er an dieses Bild denkt. Der andere musste nur mitgehen. Das ist so, wie wenn mein Kind mit mir Tandem fahren würde. Oder von mir ist, wenn ich mit dem Bernd Tandem fahren würde. Ich würde dann mitreden, aber nicht so wirklich. Die ganze Kraft würde eigentlich von Bernd kommen und ich darf mitfahren mit ihm. Oder unsere Tochter Ella, unsere Zweijährige, die hat so ein Dreirad mit so einem Griff, wo man hinten noch mitschieben kann. Die kommt nicht so wirklich an die Pedale, aber wenn wir da fahren, versucht sie mitzutreten, aber in Wahrheit kommt die Kraft von mir. Ich bin der, der sie schiebt. Und genauso ist es, wenn wir mit Jesus unter sein Joch kommen. Sein Joch ist keine Last. Es könnte ja einer sagen, ja, warum überhaupt ein Joch? Na, erstens, es gibt keine Menschen ohne Joch, ohne Weltanschauung, ohne Lebensphilosophie, das ist unmöglich. Also jeder trägt eins. Die Frage ist nur, ob du das Joch von Jesus tragst oder irgendein anderes. Und dann zweitens, die ursprüngliche Idee von einem Joch war nicht eine Last zu sein, sondern ein Hilfsmittel. Mach mal das nächste Bild rein, bitte. Genau das. Na, früher haben die Leute das Wasser getragen. Und dann haben sie sich solche Joche angefertigt, um es leichter tragen zu können. Das war ein Hilfsmittel, das war keine Last. Die haben das freiwillig auf sich genommen, weil es leichter war, so die Last zu tragen. Und wie gesagt, in dieser gefallenen Welt hat das Leben allein an sich schon seine Last. Auch ganz ohne irgendein religiöses, gesetzliches Paket. Jeder hat so sein Päckchen zu tragen, oder? So oder so. Es kann eine Krankheit sein oder eine Behinderung oder eine innere Verletzung, Schicksalsschlag, ein Verlust, irgendein Unrecht, was dir jemand angetan hat, Reibungspunkte mit anderen Menschen, finanzielle Krisen, die Last der Verantwortung in deinem Beruf oder für deine Familie. Ganz viele solche Dinge. Das ist einfach das Leben. Du kannst dich entscheiden, ob du es allein schleppen willst oder mit Jesus. Jesus mittragen lassen willst. Der Unterschied ist, mit Jesus bist du nicht allein. Du bist nicht nur auf deine Kraft angewiesen, sondern er ist da, er trägt mit. Und mit Jesus kannst du ein erfülltes Leben leben, trotz deiner Lasten. Also was machen wir jetzt praktisch mit dem, was Jesus uns gesagt hat heute? Na, erstens, um unter das Joch Jesu zu kommen, müssen wir zuerst die falschen Joche ablegen. Du kannst nicht gleichzeitig unter zwei verschiedenen Jochen sein, mit zwei verschiedenen Tieren zusammengespannt. Das wird nicht funktionieren, das wird dir das Genick brechen. Das ist unmöglich. Das hat auch Jesus gelehrt. Er hat zum Beispiel gesagt, du kannst nicht zwei Herren dienen, du kannst nicht dem Mammon für Habsucht und Materialismus leben und für ihn. Das funktioniert nicht. Also um es praktisch zu machen, erstens, überleg dir, trägst du noch ein falsches Joch mit dir rum, das du ablegen musst. Irgend so ein Lebensmuster, ein Denkmuster, das du dir selber zusammengestrickt hast oder das dir jemand anderer auferlegt hat. Irgend so eine Lebenslüge. Das kann eine materialistische Einstellung sein zum Beispiel oder eine habsüchtige. Dieses Denken, du bist das, was du hast. Du bist nur wer, wenn dein Haus oder dein Auto größer ist als das von deinem Nachbarn. Dieses Joch, sich mit anderen zu vergleichen. Oder gesetzliche Lehre, du bist es, was du tust. Diese Lügen im Kopf. Gott mag mich nicht, weil ich das und das nicht tue. Oder Gott liebt mich nicht, weil ich so oder so bin. Ich muss mir Gottes Liebe verdienen. Vielleicht haben Menschen dir das in dich reingepflanzt. Es ist, wie die Welt denkt. Vielleicht war dein irdischer Vater nie zufrieden mit dir. Immer kritisch. Hast immer das Gefühl gehabt, du bist nicht gut genug. Hat er nie gezeigt oder war vielleicht auch nicht fähig. Wer weiß, was er durchgemacht hat, dir zu zeigen, wie sehr er dich liebt. Leg es ab. Oder vielleicht das Joch dieses Gefühles, allen anderen recht machen zu müssen. Gemocht werden zu wollen. Das Joch der Perfektion. Das Gefühl, perfekt sein zu müssen. Oder Joch, Lügen von Drogen und solchen Dingen. Du kannst ohne diese Droge oder den Alkohol oder die Zigaretten nicht leben. Die werden dich befriedigen. Das ist so deine Stütze für deine Psyche. Sonst fange ich an zu zittern. Lass den Heiligen Geist zu dir sprechen. Gibt es noch ein Joch? Ein falsches, altes. Dann leg es ab. Und dann zweitens, nimm Jesu Joch. Nimm Jesu Wahrheit auf dich. Also zum Beispiel die Wahrheit, ich bin angenommen in ihm. In dem Geliebten, heißt es im Epheserbrief. Der Vater im Himmel sagt zu dir, du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Weil du in Jesus bist. Das hat er zu Jesus gesagt. Der Vater sagt, weil du in Jesus bist, ich bin zufrieden mit dir. Ich liebe dich bedingungslos. Du musst nichts leisten, um von mir geliebt zu werden. Ganz ohne Leistung deinerseits. Oder die Wahrheit, was Gott von dir denkt, ist viel wichtiger als das, was die Menschen von dir denken. Und von ihm angenommen zu sein, ist viel wichtiger als von Menschen angenommen zu sein. Du musst es nicht allen recht machen, schaffst du eh nicht. Nur ihm. Und du bist perfekt in ihm. Bekleidet mit seiner Gerechtigkeit, mit seinem perfekten, sündenlosen Leben. Das ist, wer du bist in ihm. Ja, selbst praktisch ist es ein Prozess. Wirst du erst perfekt werden in der Ewigkeit. Also erwarte es nicht hier. Er erwartet es auch nicht. Er liebt dich deswegen nicht weniger, weil du nicht perfekt bist. Also du kannst ruhen in deiner Unvollkommenheit und du kannst dich freuen und teilhaben an seiner Vollkommenheit. Hebräerbrief sagt uns, er, Christus, ist unser Sabbat. Sabbat ist ein Bild auf ihn hin. Wegen seiner Perfektion, wegen seinem sündenlosen Leben für uns, das uns angerechnet wird, können wir ruhen von unseren Werken. Dieser Gesetzlichkeit, diesen religiösen Werken, du musst dir nichts mehr verdienen von Gott. Jesus hat es schon alles für dich verdient. Und dann aus dieser Ruhe, aus dieser Beziehung mit ihm kannst du an die Arbeit gehen und ihm dienen, gemeinsam mit ihm und gute Werke tun. Aber aus der Ruhe heraus. Nicht, du musst schaffen, im Hamsterrad sein, um irgendwie zur Ruhe zu kommen. Nee, das hat er schon alles für dich geregelt. Ruh in ihm. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Deine Erlösung, auch deine Annahme bei Gott, auch aller Segen von Gott ist schon erkauft von Jesus. Musst du nicht mehr tun. Darfst einfach annehmen im Vertrauen. Also erstens, kehr um, tu Buße von deinen falschen Jochen. Zweitens, ergreife deine Identität in Christus und die Wahrheit seines Wortes in der Bibel. Und lebe in vertrauter Gemeinschaft mit ihm. Er hat gesagt, kommt zu mir. Und dann drittens, lass ihn deine Lasten mittragen. Vertrau dich ihm an. Gib sie ihm ab. Und du wirst Ruhe finden für deine Seele. In allem, trotz allem, manchmal auch. Ich möchte zum Abschluss Philipper 4, die Verse 6 und 7 lesen. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Also auf gut Deutsch, sorge dich nicht, bete, vertraue. Mit Danksagung heißt es hier. Danke ihm, dass er dich liebt, dass er besorgt ist für dich, dass er dich versorgen wird, dass er alles vollbracht hat, dass er nicht zulassen wird, irgendeine Versuchung, die dein Vermögen übersteigt. Also sorge dich nicht, bete, vertraue mit Danksagung und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Herr, so danken wir dir für das leichte Joch, das du uns gebracht hast, dass wir frei sein dürfen. Und Vater, darum möchte ich bitten für jeden Einzelnen hier, dass deine Wahrheit uns frei macht. Dass wir frei werden von all diesen gesetzlichen Dingen, all diesen falschen Lebensphilosophien, die Menschen in uns reingepflanzt haben, vielleicht wir selbst geschnitzt haben. Führ uns in die Freiheit der Kinder Gottes und lehr uns es, dir zu vertrauen und zu ruhen in dir. Denn du hast es schon vollbracht. Und dafür sind wir so dankbar. Dafür wollen wir dich loben und dich preisen. Segne uns, Vater, mit Nähe zu dir. Offenbarung, Erkenntnis. Sprich zu uns weiter durch deinen Heiligen Geist, was es praktisch für uns leistet hier. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Amen.